Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute mit Andreas hier. Hallo Andreas.
Hallo.
Und dann haben wir als Gast den Gunnar Anger von Parcelog hier. Hallo Gunnar.
Moin.
So, Parcelog, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und und wer bist du eigentlich, Gunnar? Vielleicht erzählst du mal kurz ein paar Worte zu dir und über Parcelog, so gerne. Als Einstieg.
Gerne. Wir sind ein reines Softwareunternehmen, deswegen ist auch ganz clever, dass sie sich einen ehemaligen Investmentbanker als Geschäftsführer geholt haben. Wir sind also ein etwas anderes Startup. Wir sind tatsächlich gegründet worden von drei Paketdienstleistern. Das sind DPD, GLS und Hermes. Um die letzte Meile zu optimieren. Die Gründung war 2015, wir sind seit 2016 im Markt und ich bin auch seit Ende 2016 als Geschäftsführer dabei. Ich selbst bin aus, von Haus aus eigentlich Banker, also Banklehre, BWL-Studium, MBA in Kalifornien und dann ins Investmentbanking marschiert, bis es so 2007, 2008 im Vorfeld der Lehman-Krise, die etwas Älteren unter uns, so wie ich, werden sich daran noch erinnern, hat es nicht mehr so viel Freude gemacht. Und ich bin dann auf die Beraterschiene gegangen, habe junge Technologieunternehmen beraten auf dem Weg zum Kapitalmarkt und natürlich auch Liquidität sicherzustellen und bin dann nach und nach einfach über die Projekte immer mehr ins Management selbst dort reingerutscht und mache das jetzt seit 11 Jahren und wie gesagt, seit etwas über 4 Jahren bin ich jetzt bei Parcelog.
Das ist witzig, die Frage, die wir sehr, sehr oft in vorherigen Folgen später im Laufe der Zeit stellen, ist ganz oft, wo seht ihr euch eigentlich? Seid ihr ein Softwareunternehmen oder seid ihr ein Technikunternehmen oder was auch immer? Witzigerweise hast du es jetzt schon am Anfang gesagt und in der Folge, in der ich es, um ehrlich zu sein, gar nicht erwartet hätte. Im ersten Blick habe ich gedacht, Parcelog, ja, das sind ja Paketboxen. Punkt. Von daher finde ich es umso interessanter, dass du direkt sagst, dass ihr seid ein Softwareunternehmen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was ihr dann überhaupt für Software macht.
Sehr gerne. Wir lizenzieren unsere Technologie und das heißt, wir sorgen dafür, dass der Paketdienstleister in eine automatisierte Paketstation zustellt. Das kann ein Paketkasten sein, wie ihr es kennt, ein größerer Briefkasten vor dem Haus. Das kann im Mehrfamilien- oder vor dem Mehrfamilienhaus sein, wie eine Packstation der DHL, wie man sie so kennt, mit bis zu 100, 150 Fächern oder auch eine offene Paketstation, die zum Beispiel bei uns in Hamburg mit der Deutschen Bahn und der Hochbahn stehen. Und wir machen dazu die Software. Das heißt, der Paketempfänger lädt sich eine App runter unter entweder Android oder iOS und registriert sich bei uns. Wir sind auch gleichzeitig in die Handscanner der drei Zusteller GLS, DPD und Hermes integriert und kümmern uns darum, dass das tatsächlich das Paket von A nach B ankommt, respektive Retour auch das, was man nicht haben möchte, auch wieder zurückgeht. Und das ist unsere Technologie, die wir haben. Und damit lizenzieren wir diese wiederum an die Hersteller. Deswegen, ja, wir sind die Paketbox-Jungs. Nicht so ganz, aber fast. Wir machen diese Paketboxen, das mache ich jetzt nicht arrogant, aber wir machen sie halt noch intelligenter, sagen wir es mal so, indem halt dort halt wirklich Leben geschieht.
Okay, also das heißt, ihr macht die Software für die Paketbox und ihr stellt also nicht die Hardware, also die Box zur Verfügung. Also das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die mir dann auch hochkam, so als Softwareunternehmen oder reines Softwareunternehmen, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das mit den Paketboxen zu machen? Was war eigentlich der Auslöser dafür?
Ja, also wir sind tatsächlich ein reines Softwareunternehmen, die Technologie lizenzieren. Die Idee dazu kam ja von unseren Gründern, damals DPD, GLS und Hermes. Heutige Gesellschafter sind zu jeweils 50% DPD und Hermes, die eine Antwort benötigten zur Deutschen Post. Die Deutsche Post hat ja Anfang des Jahrtausends, muss man mittlerweile sagen, ja die eigenen Filialen runtergefahren, dann natürlich Partnerfilialen, also so diese Postagenturen hochgefahren, aber auch das Thema Packstationen. Es gibt jetzt roundabout 5.000 bis 6.000 Packstationen in Deutschland. Laut Pressemitteilung sollen das in den nächsten Jahren bis zu 12.000 werden. Ja. Und dazu benötigen natürlich dann auch die Wettbewerber der Deutschen Post eine Antwort. Und das ist ja das Spannende. Hier haben sich drei Wettbewerber zusammengetan, die Nummer 2, 3 und 4 im deutschen Markt hinter der Deutschen Post, um ein Unternehmen zu gründen, um darauf eine Antwort zu finden. Und das ist halt ein offenes System. Bei uns kann jeder zustellen, auch die Deutsche Post. Wenn die Deutsche Post ein geschlossenes System hat, außer der Deutschen Post, kann niemand zustellen. Und das macht uns schon ein wenig besonders.
Mal direkt noch mal eine weitere Frage reingestreut. Also mit DPD und Hermes habt ihr zwei Partner oder auch GLS ist ja als dritter Partner. Diese drei Partnerunternehmen haben ja eigentlich auch Paketshops ja im Portfolio. Graben die sich damit nicht irgendwie das Wasser ab, das eigene Wasser ab? Also dass sie Kunden aus den Paketshops rauslocken in die Paketboxen? Das ist ja eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Gerade für mich als Paketshop-Betreiber würde ich das als kontraproduktiv sehen.
Also ich antworte jetzt mal als Parcel-Lock. Ich bin bei Paketshops natürlich nicht so tief im Thema drin. Ich weiß, dass meine Gesellschaft da jeweils zwischen 10.000 und 20.000 Paketshops haben. Ich glaube, Hermes ist bei roundabout 15.000, wenn ich noch richtig Erinnerung habe. Ja. Und DPD ist, glaube ich, bei 11.000, 12.000. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und natürlich auch DHL expandiert damit weiter. Also man sieht ja immer wieder, dass neue Schilder rauspoppen mit dem jeweiligen Logo. Und ich persönlich glaube, bei dem Paketvolumen, was in den nächsten Jahren kommen wird, und es gibt ja eine Studie von Oliver Wyman, wir sind jetzt so bei 3,5 Milliarden Päckchen und Paketen. Bis Ende des Jahrzehnts werden es laut Prognose 9 Milliarden werden. Jetzt kommt noch Corona dazu. Ich glaube, wir werden diese Stufe wahrscheinlich schon eher erreichen. Ja. Das wird über Paketshops und über die Haustürzustellung, wie sie in Deutschland ja traditionell eigentlich ist, nicht abgedeckt werden können. Ich glaube, wir brauchen noch eine weitere Zustellmöglichkeit und das ist für mich die Paketstation. Deshalb glaube ich nicht, dass wir Wasser abgraben, sondern im Gegenteil, wir brauchen eine zusätzliche Infrastruktur, um dieses Volumen überhaupt bewältigen zu können. Ja. Denn irgendwann gibt es eine Endlichkeit an Fahrern, an LKWs, an Zustellmöglichkeiten, an Arbeitszeiten. Auch jetzt schon ist die Fluktuation bei Fahrern, bei allen Carriern relativ hoch. Der Druck ist relativ hoch, was man immer mal wieder so in der Presse liest. Auch Amazon Logistics hat sich ja einen ganz schönen Anteil vom Kuchen mittlerweile gesichert. Und ich glaube, das macht Sinn, Konsolidierungspunkte zu finden, wie eine offene Paketstation, die angefahren wird von mehreren Paketdienstleistern, wo pro Paketdienstleister 15 Pakete zugestellt werden, gleichzeitig ein paar Retouren wieder mitgenommen werden und man eben nicht von Haustür zu Haustür fährt, um halt ein oder zwei Pakete abzugeben und dann geht man wieder in den Van und fährt dann wieder 50 Meter weiter, um dort wieder anzuhalten. Ja. Ich glaube, das macht unter Konsolidierungspunkten sehr viel Sinn und natürlich auch im Bereich der Ökologie.
Vielleicht kannst du einmal den Prozess aus Kundensicht noch erklären. Das ist vielleicht mir zumindest noch nicht ganz klar, weil ich das System noch nicht genutzt habe und ich auch die Paketbox von der Deutschen Post noch nicht benutzt habe. Oder ich habe es mal benutzt irgendwann vor vielen Jahren. Jedenfalls muss ich es direkt an eure Box bestellen in einem Online-Shop des Betreibers oder wie läuft der Prozess eigentlich ab?
Es gibt zwei Prozesse. Also einmal meldest du dich natürlich über parcel.de erst einmal an. Mhm. Ist eine Registrierung analog zur DHL. Das heißt, es gibt einmalig einen Brief, wo man eine PIN bekommt, die man eingibt, damit wir zu dem Zeitpunkt X wissen, dass ja, ein Andreas oder ein Thomas tatsächlich zu einem gewissen Zeitpunkt dort erreichbar gewesen ist. Damit kann man natürlich nicht Betrug etc. völlig vermeiden, aber zumindest kann man nicht völlige Fantasieadressen erstellen. Wenn man registriert ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann es A, natürlich komplett alleine erstellen, das Label, indem man sich im Checkout eines Händlers sich die Paketschatzung so aussucht. Noch einfacher ist es, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Hermes, man geht in den Checkout, meinetwegen jetzt von Amazon, und sagt Postleitzahl und dann kriegt man ja so ein Scrolldown-Menü, wenn man sagt, man möchte es bei Hermes machen, kriegt dort verschiedene Paketshops und auch verschiedene Paketstationen zur Verfügung gestellt. In Hamburg haben wir ein relativ dichtes Netz, das ist ja unser Pilotgebiet, ja. Und sagt einfach, ich lasse es mir zum Beispiel, ja, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, Poppenbüttel bietet sich ja hier bei euch an, man nimmt die Hamburg-Box in Poppenbüttel, lässt sich das dort hinstellen. Und das System im Checkout, wenn man das aus dem Paketshop-Finder direkt nimmt, macht alles Weitere und man muss gar nichts weiter eingeben. Aber natürlich kann man es im Adressfeld auch selber machen, indem man halt die Paketstation draufschreibt und dann natürlich die Adresse der Paketstation. Da es da immer ein bisschen mal Fehler geben kann, wenn sich man sich verschreibt, ja, ein typischer Typo ist natürlich auch immer die Postleitzahl etc., ist natürlich der Paketstationsfeiner dann natürlich die einfache Alternative, wo man so einfach wie im Paketshop auswählt und sich das Paket dorthin schicken lässt.
Okay, sind die Paketboxen eigentlich nur für den Prozess nutzbar, wenn ich etwas bei einem Versender bestelle und dann vielleicht auch retourniere? Oder kann ich es auch so nutzen, wie zum Beispiel ein Hermes-Paketshop, kann ich ja auch nutzen, wenn ich zum Beispiel an Andreas ein Paket versenden möchte, dann kann ich ja auch den Paketshop nutzen, wie eine Postfiliale. Geht das bei den euren Paketboxen auch?
Also das Thema C2C, wie man so schön sagt, geht ja bei uns natürlich auch. Man muss ein bisschen aufpassen. Das Paket muss natürlich entsprechend ausreichend frankiert sein, wie es immer so ist. Ja, also wenn du jetzt versuchst, ein XL-Paket an Andreas zu schicken mit einem S-Preis, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der Zusteller das nicht mitnimmt, sondern wieder also retourniert. Aber natürlich kann man
wohin retourniert er das dann? An meine Hausadresse? Oder,
genau. Oder es wird an ein Depot gegeben und der Fahrer nimmt das nächste Mal wieder mit. Also hängt ein bisschen vom Fahrer ab. Aber die positive Lösung ist ja, natürlich geht das Thema C2C, das heißt, ihr könnt euch ein Hermes DPD oder GLS-Paket direkt zuschicken. Das heißt, ihr könnt die Paketstation nutzen wie ein Paketshop. Das Schöne ist einfach nur, ihr könnt es online frankieren und ihr müsst halt nicht in einen Paketshop gehen. Ich persönlich bin kein Paketshop-Fan, das liegt aber nur komplett an mir. Es ist oft eine Schlange da, es sind restriktive Öffnungszeiten, oft auch mittags mal zu, geschlossen Mittagszeit. Zumindest hier bei mir in der Nähe. Und da finde ich eine Paketstation großartig, weil die einfach 24/7 verfügbar ist.
Am Ende des Tages würde ich es aber am liebsten nach Hause haben. Dann spare ich mir auch den Weg zur Paketstation. Aber da gibt es sicherlich andere Präferenzen, wie das
da auch. An dieser Stelle müssen wir das Gespräch beenden. Ja, natürlich ist die Haustierzustellung das Schönste. Und jetzt zu Corona-Zeiten sind ja durch Homeoffice fast alle da. Das merken wir natürlich auch. Das Paketvolumen erhöht sich. Aber Leute sind zu Hause, das heißt, unsere Zustellungen in die Paketstation bleiben relativ identisch in der Quantität, weil sich diese beiden Bewegungen halt so ein bisschen aushebeln gegenseitig. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wenn wir jetzt sehen, dass sich das Paketvolumen in den nächsten 6, 8 Jahren verdreifachen oder fast verdreifachen soll, dann wird das Thema Haustierzustellung so in der Qualität und Quantität, wie es heute kennen, nicht mehr funktionieren können. Außer wir sagen halt einfach mal, wir kaufen jetzt nicht mehr so viel online. Aber ich glaube, diesen Trend werden wir nicht mehr rückgängig machen.
Auch das wird schwierig, genau. Ja, habe ich verstanden. Am Ende kann man immer noch darüber philosophieren, wie man das jetzt macht und seinen eigenen Konsum hinterfragen und so weiter und so fort. Aber hast du sicherlich schon recht, dass man irgendwie aufgrund der gesteigerten Paketmengen auch eine Lösung braucht. Mich würde mal interessieren, wir haben ja schon über das Beispiel Poppenbüttel gesprochen und ihr habt jetzt diese Kooperation mit der Hochbahn Hamburg gemacht und das an, ich sag mal, vielen Bahnstationen. 22 Bahnstationen diese Paketstation aufgestellt. Wie identifiziert ihr eigentlich, wo macht das Sinn und wo macht das keinen Sinn? Ich hatte dann irgendwie auch noch gelesen, dass ihr das bei DM mittlerweile auch habt, bei manchen Drogeriemärkten. Mhm. Wie identifiziert ihr das, wo es eigentlich Sinn macht? Wenn wir jetzt mal nochmal aus der Praxis noch einen Input dazu. Genau gegenüber von der Parcel-Lack-Station hier im Poppenbüttel ist übrigens ein Hermes-Paketshop und auf der anderen Seite der Bahn ist dann die Poststation. Wie identifiziert ihr eigentlich, wo das sinnvoll ist und wo nicht? Wie macht man das?
Also die Hamburg-Box, die wir mit der Deutschen Bahn und der Hochbahn und natürlich mit DPD, GLS und Hermes zusammen machen, ist ein Pilot und das heißt natürlich, wir müssen auch dort unsere Lessons learned machen. Auch dort sehen wir, welche Stationen oder welche Mikrolagen gut sind. Wir sind am 2. März letzten Jahres, also 2020, gestartet und natürlich müssen wir sagen, wir sind voll in Corona reingelaufen. Das heißt, so typische Pendlerbahnhöfe wie zum Beispiel Wedel, was ja schon Schleswig-Holstein ist, laufen natürlich weniger. Fernverkehr wie Hauptbahnhof Süd laufen natürlich weniger. Was hervorragend läuft für alle, die Hamburg ein bisschen kennen, ist zum Beispiel die Osterstraße. Das ist in der Nähe meiner Wohnung, weil dort sehr viel Leben ist. Buslinie, viele, viele Gastronomiebetriebe, fällt natürlich ein bisschen leider flach, aber man kann normalerweise abends lange sitzen, man kann einkaufen, 2 große Edeka-Märkte dort, Barmbek läuft sehr gut, da ist ein großer Globetrotter, da ist ein Wochenmarkt, der Bahnhof ist auch relativ groß, da gibt es Kioske, da kann man sich überall an der Bäckerei noch einen Coffee to go holen, sowas läuft sehr, sehr gut. Wir müssen natürlich für uns gucken, Welche Lagen sind wirklich richtig gut? Was ist Corona-bedingt? Ich immer etwas verzerrt, weil sich einfach das Fahraufkommen auch geändert hat. Und natürlich, weil du angesprochen hast, Hermes Paketshops, wir haben festgestellt mit Hermes im Austausch, dass dort, wo eine Parcelog-Station und ein Hermes Paketshop, zum Beispiel auch in Barmbek, sind, erhöht sich an beiden das Volumen, weil offensichtlich die Leute das Angebot annehmen und sagen, das ist spannend. Und dann gibt es vielleicht den typischen Paketshop-Kunden, der das vielleicht netter findet, weil er sich dann auch da noch, ich weiß nicht was, Zigaretten oder eine Gesellschaft holt. Und dann gibt es vielleicht einen gläubigen Techie wie mich, der sagt, ich finde Paketstation super, weil dann muss ich nicht mit Menschen zu tun haben oder ich bin 24/7 einfach unabhängig, was auch immer dahinter stehen mag. Und die Volumina gehen in beiden hoch. Also die kannibalisieren sich nicht, sondern die ergänzen sich sogar, weil der Kunde offensichtlich merkt, hier ist eine Möglichkeit, meine Pakete bequem abzuholen oder zu retournieren. Ja. Und das prägt sich ein und das wird stark genutzt und das sehen wir in der Frequenz.
Das geht ja so ein bisschen auf die Frage ein, die ich vorhin schon gestellt hatte. Gräbt man den Paketshops nicht das Wasser ab? Und ich finde aber auch sehr interessant, also Andreas hat das eben schon angesprochen, dass zum Beispiel jetzt im Poppenbüttel, bleiben wir bei dem Beispiel, habt ihr auf der einen Seite die Paketbox, auf der anderen Seite der Hermes-Shop, dann auf der gegenüberliegenden Seite noch die Poststation. So, jetzt gibt es ja noch die Paketstation von der Post, dann gibt es von Amazon gibt es mittlerweile diese Paket, auch diese Paketstationen und so weiter. Ist es irgendwie nicht dann auch irgendwann mal, frage ich jetzt mal so ketzerisch, nicht irgendwann mal genug oder so? Oder wäre es nicht einfach auch mal sinnvoll, dass ihr alle miteinander kooperieren würdet und dass man einfach mal diese Vielzahl von bunten Boxen, die jetzt, also auch nochmal wieder ein bisschen ketzerisch gefragt, quasi reduziert? Muss jeder immer sein Alleinstellungsmerkmal haben?
Ja, ist absolut berechtigt, diese Frage, weil diese Infrastruktur kostet Geld, logischerweise. Ja. Eine Paketstation kostet Geld, auch der Betrieb, nicht nur die Anschaffung. Und plus natürlich, die sind jetzt ja auch keine Verschönerung der Landschaft, muss man ja auch ehrlich sein, sind ja Automaten. Das Thema ist einfach in Deutschland, wir haben natürlich mit der DHL einen 100-Pfund-Gorilla im Saal stehen, der schon sehr auf sich schaut. Fair enough, würde ich an der Stelle vielleicht auch so machen. Wir haben mit allen Marktteilnehmern zu irgendwelchen Zeiten immer mal gesprochen und haben grundsätzlich gesagt, wir würden gerne zusammenarbeiten. Die beiden genannten Player haben darauf nicht reagiert, sodass wir dann gesagt haben, dann machen wir das jetzt so weiter, denn unser System ist ein offenes System. Das heißt, es kann jeder nutzen. Ja, die von Amazon und DHL sind geschlossene Systeme. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber ich halte es nicht für den richtigen Weg. Denn bei uns geht es ja noch so, dass auch lokale Händler, also ich sag mal der Buchhändler um die Ecke, auch lokale Lieferdienste die Paketstation nutzen können. Und zwar sehr, sehr einfach. Es soll nicht nur vom Paketdienstleister genutzt werden. Wir werden jetzt sehr, sehr bald, kurz nach Ostern, mit einer Stadt in der Nähe von Hamburg die ersten Paketstationen aufstellen, indem die Stadtwerke dieser Stadt Betreiberin sein wird. Mhm. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr großes, also ein Referenzprojekt für andere Städte und Kommunen sein, wo der örtliche Handel animiert wird, wo wir gemeinsam Veranstaltungen machen, das heißt mit Parcelog gemeinsam Veranstaltungen machen, um die Händler und die lokalen Lieferdienste vor Ort aufzuschlauen, wie sie den nutzen können. Das machen wir in Hamburg zum Beispiel mit Chris Kochtüte. Das ist ein sehr kleiner, Chris wird jetzt lachen, wenn er es hören sollte, ein sehr kleiner Wettbewerb von HelloFresh, der macht halt Kochboxen. Wer im Hamburger Gebiet ist, sehr empfehlenswert, sehr lecker. Im Prinzip ist halt ähnlich. Und der nutzt unsere Paketstation und der ist im internen Ranking, ich mache jeden Montag mein Reporting an alle, ist der Chris mit seiner Kochtüte sehr, sehr weit vorne, weil das für ihn einfach sehr gut ist. Er muss nicht mehr von Haustür zu Haustür fahren, um die Kochbox abzugeben, sondern er nutzt jetzt von diesen 22, nutzt er jetzt ungefähr ein halbes Dutzend Paketstationen, wo er dann tatsächlich 5 oder 10 Kochboxen auf einmal zustellen kann und die Leute können sich es dann rausholen, wann immer es ihnen passt. Und
ich glaube, wenn sie von der Arbeit zurückkommen.
Absolut. Cool. Ja. Oder man geht ins Fitnessstudio, also alles, was dann irgendwann hoffentlich mal wieder möglich ist, kann man das dann halt miteinander verbinden. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Und mir geht es auch darum, dass der lokale Buchhändler, der vielleicht auch ein lokaler, kleinerer Drogeriemarkt, wenn es das noch überhaupt noch geben sollte, vielleicht auch ein Blumenservice, wenn man die nicht lang genug liegen lässt im Locker, dass die das auch nutzen können, dass die Leute einfach mehr Möglichkeiten haben, auch lokale Dienste zu nutzen. Das ist mir persönlich ein Anliegen, denn jeder, der durch, egal in welcher Stadt, durch Einkaufszentren läuft, gerade jetzt in Corona-Zeiten, dem blutet das Herz. Und natürlich ist eine Paketstation nicht der Weisheit letzter Schluss, aber vielleicht kann man damit ein wenig auch wieder bewegen.
Aber ist das tatsächlich in der aktuellen Zeit sogar was ihr eigentlich extrem pushen könnte, um zu sagen, okay, diese ganzen Click-and-Collect-Geschichten ist ja aktuell der einzige Weg, den die meisten Einzelhändler überhaupt haben, um irgendwie noch Umsatz aus dem Store heraus zu generieren. Dann kann ich das ja einfach dann in die Parcel-Lock-Box stecken und dann kann das ja jemand abholen. Wie groß ist denn da tatsächlich die Nachfrage im Vergleich zu dem, was ihr anbieten könnt und wo ihr das seht?
Na, das Problem ist natürlich etwas kleinteilig. Es ist hingegen sehr viel über Städte und Kommunen, weil die natürlich das etwas konzentrierter machen können, die dann mit ihren Händlern quasi in den Städten vor Ort sprechen können, über Handelsgewerbevereine etc., damit wir halt nicht jeden Einzelnen ansprechen müssen. Mhm. Wir sehen aber so gerade an diesem Beispiel Chris Kochtüte, wie gefragt das ist, wenn es verstanden worden ist, dass man eben keinen großen Aufwand hat. Ganz kurz nur, Parcel-Lock enabled den Händler wie als Paketdienstleister zu arbeiten. Das ist eine Schulung, die dauert, glaube ich, 10 Minuten. Da muss man einfach selber seine Labels konzipieren und ausdrucken, auch das zeigen wir ihm. Und dann kann er schon zustellen. Und das ist ein sehr einfacher Prozess. Und ich glaube, das ist eine Zukunft von uns, was wir in Zukunft auch viel, viel stärker noch bewerben wollen, aber was auch stärker noch benutzt werden soll.
Das finde ich auch total interessant. Das ist tatsächlich eine Richtung, in die ich das erstmal nicht gedacht habe. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, okay, Paketbox habe ich schon mal gesehen. Hole ich halt mein Paket ab, wenn ich nicht da war. Aber dass ich es ja eigentlich für solche Zwecke nutzen kann, finde ich total spannend. Ich habe mal noch eine andere Frage in eine ähnliche Richtung. Und zwar das Thema Blase, in der wir uns bewegen. Also so als Hamburger glauben wir ja meistens, wir haben die Welt verstanden. Wenn man aber dann noch mal drüber nachdenkt.
Haben wir das nicht?
Dann stellt man irgendwie fest, dass, ich glaube, man sagt immer, ein Drittel der Leute wohnen in Städte in Deutschland, die über 100.000 Einwohner haben. Wie seht ihr das denn eigentlich auf einer eher ländlichen Region? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann würde ich sagen, vermutlich, und bin kein Cap-Experte, ist aber die Zustellung auf dem Land noch viel teurer, weil die Strecke einfach viel weiter ist für die entsprechende Anzahl an Zielen. Das heißt, da würde es ja eigentlich noch mehr Sinn machen. Aber ich kann ja jetzt nicht auf jedem Dorf, wo es eine Bushaltestelle gibt, so eine Kiste aufstellen. Wie denkt man da in die Richtung, wenn man ein bisschen weiter in die deutsche Prärie schaut?
Ja, ich bin da natürlich ein bisschen verzerrt sozusagen, weil ich gucke natürlich stärker durch die Paketdienstleisterbrille, weil es natürlich meine Anteilseigner und damit die Auftraggeber sind, als jetzt im Sinne von, was ist sinnvoll für die kleineren Städte und Kommunen auf dem Land. Da gebe ich dir vollkommen recht, das macht total Sinn, weil das natürlich mühseliger ist. Wir sollen natürlich aber auch die Probleme unserer Gesellschaft lösen und das ist dann eher, sage ich mal, Berlin-Mitte oder Eimsbüttel in Hamburg, wo dann ja viel Verkehr ist, wenig Haltemöglichkeiten, hohes Paketaufkommen und weniger das berühmte Beispiel Buxtehude, wo dann ja natürlich auch Paketaufkommen ist, aber man relativ bequem, sage ich jetzt einfach mal, die Pakete zustellen kann, weil halt nicht dort diese Enge herrscht und dieses Problem überhaupt irgendwo eine Parkbuch zu finden. Ja. Also das Thema Großstädte dann schon doch eher brennt. Aber natürlich ist es ein Thema fürs Land genauso. Und es könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, auf dem Land, auch eine Treffpunktmöglichkeit zu machen, indem es dort halt vielleicht einen kleineren Laden gibt mit einer Paketstation, die halt dann wirklich auch 24/7 ist und Leute sich tatsächlich treffen und es auch die Möglichkeit gibt, man kann ja auch bei uns mit dem, also das ist dann eine Sache des Herstellers, aber es gibt ja auch zum Beispiel mit Ludwigsburg eine Kooperation, indem man dort an der Paketstation auch seine Personalausweise auslösen kann. Das heißt, also man bestellt die und holt die aus der Paketstation ab. Also Möglichkeiten gibt es ja genug mit solchen Automaten. Und ich glaube, das wird etwas sein, das für kleine Städte und Gemeinden auf dem Land interessant werden wird.
Ja, also denke ich auch. Also ich meine, letzten Endes ist das Problem auf dem Land, dass die Paketdienstleister ihre Kunden gegebenenfalls nicht antreffen, hast du auf dem Land ja genauso wie in der Stadt und so, weil auf dem Land die Leute müssen auch arbeiten gehen und so. Und gut, da hast du vielleicht dann, keine Ahnung, vielleicht trifft man noch ein paar mehr Nachbarn an. Das kann natürlich schon sein. Was mich aber auch nochmal interessieren würde, vor dieser Frage hatten wir darüber gesprochen, über weitere lokale Dienstleistungen und so weiter, die man da mit reinnehmen könnte und so weiter. Wie geht es denn, könnte man nicht auch andere Servicearten da mit reinnehmen? Also da kommt vielleicht auch wieder auch das Land vielleicht sozusagen ins Spiel.
Also nehmen wir mal sowas wie irgendwelche behördlichen Leistungen, wie, weiß nicht, Personalausweisausgabe oder was auch immer es dort gibt. Auch gerade eben, wo ich vielleicht aus der dörflichen Region weit fahren muss, bis in die nächste Kreisstadt oder was auch immer, um dadurch vielleicht auch andere Servicearten da noch mit reinzubekommen. Und zudem erhöht das ja auch die Frequenz an so einer Parcelbox und dann auch entsprechend die Akzeptanz.
Absolut. Also man muss ja leider von der, was das ja Paketschätzung angeht, eher ins Ausland gucken, weil wir sind in Deutschland schon technologisch wie auch zeitlich schon hinten dran. Also in Polen ist ja ein sehr heiß umkämpfter Markt, in dem sehr, sehr viele Wettbewerber sich tummeln. Polen ist jetzt für mich, was so Europa angeht, ein bisschen so das Labor, wo alle versuchen und gucken, wie sie Marktanteile gewinnen. Das Land schlechthin ist natürlich China, wo eine sechsstellige Anzahl von Lockern steht, weil natürlich auch eine ganz andere Bevölkerung und eine unglaubliche Anzahl von Millionenenstädte sind. Aber in China zum Beispiel kann man Lotterielose an der Paketstation kaufen, man kann dort ja auch an einigen Kondome kaufen, Süßigkeiten. Also natürlich auch behördliche Sachen wie Personalausweis ist ja alles möglich, wird in der Stadt Ludwigsburg unserem Herstellerpartner Kern auch schon gemacht. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist natürlich auch Sache des Betreibers. Wir sind ja, wie gesagt, das Softwareunternehmen. Möglichkeiten gibt es genug. Also wer zuhört und Lust hat, da etwas mitzumachen in so ein Projekt, rennt bei uns offene Türen ein.
Quasi die Wiedergeburt des Kaugummi-Automatens eigentlich.
Absolut. Wenn man so will.
Ja, geil. Das geht alles.
Ja, mit 14, 15 Jahren habe ich auch mal, da gab es diese Edeka-Laden, die hatten auch so kleine Automatenstationen und damals konnte man noch nicht so genau, bin ja ein bisschen älter, konnte man noch nicht so genau rausfinden, wer jetzt wirklich 18 ist. Und habe ich mir auch meine, ich glaube, gab es 0,2 kleine Reblaus-Weinflaschen, die konnte man sich am Automaten ziehen für, ich weiß nicht was, 2 Mark oder 5 Mark, ich weiß nicht mehr, was es damals war. Diese Sachen könnte man wieder machen. Klar, heute kann man so überprüfen, ob tatsächlich jemand berechtigt ist, das so zu tun. Aber ich fände das großartig.
Das wäre besser so, dass wir das dann prüfen, genau. ich finde ganz interessant, dass ihr neben dieser Paketstation-Geschichte, die wir jetzt besprochen haben, habt ihr auch die Paketkasten-Geschichte. Und die finde ich tatsächlich persönlich noch viel interessanter, als dass ich irgendwo bis zum, selbst wenn es nicht weit ist, aber bis zum nächsten Paket-Ding laufen muss. Finde ich das interessant, dass es auch die Kastenvariante gibt. Vielleicht kannst du das so ein bisschen erklären, was das Konzept dahinter ist. Wenn ich es verstanden habe, dann würde ich sagen, ist halt ein großer Briefkasten.
Absolut. Also das Prinzip ist immer das Gleiche. Man registriert sich bei Passlog. Egal, also ob das für ein Paketkasten ist oder für Paketstation, gibt es verschiedene Logins, registriert sich dort und beim Paketkasten einfach so, man kauft sich den online oder halt entsprechend im Baumarkt. Wir haben verschiedene Hersteller im Portfolio. Okay. Und man kann sich da auch alles kaufen, was man eigentlich haben möchte. Die gibt es ja auch in zig Variationen, zum Beispiel inklusive Hausnummer, inklusive Briefkasten, inklusive Beleuchtung. Es gibt die auch, die kann man auch individuell anfertigen lassen von verschiedenen Herstellern, dass die quasi sogar in die Umrundungsmauer des Grundstückes passt. Man kann den auch einfach nur solitär wie ich einfach vor die Tür stellen. Da sind alle Spielarten möglich. Und man wird damit halt dann entsprechend beliefert. Das Thema ist einfach nur, den muss man sich halt kaufen. Eine Paketstation ist ja halt jeglicher Service für einen privaten Paketempfänger ist kostenlos, weder für Registrierung noch für unseren, wir machen ja auch First-Level-Support bei der Parcel-Log. Dafür zahlt man als privater Paketempfänger gar nichts. Beim Paketkasten ist es einfach so, den muss man sich halt einmalig kaufen, sich in den Vorgarten zum Beispiel stellen oder vor die Eingangstür. Und dann gibt es natürlich auch keine Folgekosten. Aber da muss man tatsächlich mal selber in die Investition gehen.
Es kostet nichts. Und wie verdient ihr dann Geld bei Parcel-Log? Wie ist denn das Geschäftsmodell überhaupt?
Wir haben 2 Revenue Streams. Also einmal bekommen wir pro Zustellung vom Paketdienstleister etwas und wir bekommen eine Lizenzierungsfee von dem Hersteller.
Okay. Und was kostet so eine Kiste eigentlich? Ich meine, du wirst jetzt vermutlich sagen, es geht von bis. Aber was kostet mich so eine Kiste, wenn ich die vor der Haustür haben will? So ungefähr.
Also die Basisversion sind meist zwischen 350 und 400 Euro das Stück.
Das ist ja voll okay. Dafür, dass nicht zu Hause sein muss, die Pakete trotzdem gesichert zugestellt werden. Ich meine, wenn so ein Paket weg ist oder wenn ich den Aufwand habe, finde ich das voll okay. Ich hätte einen viel höheren Betrag.
Ich schicke euch im Nachgang einfach ein paar Prospekte zu und dann könnt ihr euch einfach was
ausdrucken. Ich dachte, du meintest, du schickst uns mal so eine Kiste zu. Da können wir separat nochmal drüber reden. Jetzt habt ihr ja auch angefangen, diese Dinger in den Drogeriemärkten zu stellen, worüber wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben. Würde mich mal interessieren, verknüpfen die Drogeriemärkte das tatsächlich schon mit so einem Konzept, wie wir es vorhin eigentlich besprochen haben? Oder ist das was, wo die sagen, ja, jetzt gibt es ja einfach die Kiste, in der ich hoffe, dass wenn sich da jemand was abholt, dann läuft er noch bei mir in den Markt rein und kauft noch irgendwas. Wie ist denn da der Ansatz?
Ja, genau. Also die beiden Ansätze gibt es. Man kann das entweder verknüpfen mit einem eigenen Warenwirtschaftssystem, in dem tatsächlich ein Gunnar oder ein Thomas oder ein Andreas sich das, keine Ahnung, Duschgel im DM-Drogeriemarkt bestellt, der sich das in die Paketstation in der Filiale bestellen lässt und der Mitarbeiter nutzt das, die Filiale quasi als Lager und packt das Duschgel selber rein in den Locker. Man kriegt eine Push-Mitteilung, dass es da. Stand heute ist es so, dass diese Stationen aber noch einfach genutzt werden als Mehrwert für Kunden in der Hoffnung, dass sie halt reinkommen und sich dann noch etwas mehr mitnehmen, weil sie dann eh schon vor Ort sind.
Mhm. Dann mal noch eine persönlichere Frage, Gunnar. Du hattest gesagt, du kommst eigentlich aus der Finanzwelt. Wie gefällt es dir denn so in der fast Logistik, eher Software-Ecke im Vergleich zur Finanzwelt?
Besser. Ich habe ja noch in anderen Zeiten damals dort gearbeitet, als auch juristische Bedingungen etwas leichter waren. Also ich habe im Investmentbanking gearbeitet zur Zeit des neuen Marktes. Da war der Himmel noch ein bisschen blauer. Es waren einfach andere Anforderungen. Und es war damals unsere Aufgabe, wirklich junge Technologieunternehmen an die Börse zu bringen, damit die halt das Kapital bekommen, um weiter zu wachsen. Die Bedingungen sind heute komplett anders. Es gibt auch nicht mehr diese kleinen Banken, die halt dort sehr viel Service gemacht haben. Ich habe noch viele Freunde im Investmentbanking, die mittlerweile auch schon den Arbeitgeber mehrfach gewechselt haben. Und ich muss sagen, ich bin froh über meinen Wechsel. Es macht wesentlich mehr Spaß. Man lernt unglaublich interessante Dinge kennen. Kein Tag ist wie der andere. Und was im Investmentbanking schon ist, wenn man ein Projekt hat, ist, man ist sehr stark vom Markt abhängig. Das heißt, wenn der Markt gerade nicht läuft, ja, also keine Ahnung, es passiert schon wieder irgendwo lokaler Krieg oder irgendetwas passiert und die Anleger haben gerade kein Interesse dran und kein, wie man so schön sagt, keinen Appetit, dann bleibt die Aktie liegen und das Unternehmen geht möglicherweise gar nicht an die Börse oder zu einem viel geringeren Preis. Das heißt, kriegt auch weniger Geld rein, um zu expandieren. Das gibt's bei uns halt nicht. Natürlich können Sie über Projekte mal verzögern, aber diese Stopplinie, die ich leider sehr oft kennengelernt habe, die gibt es ja in der Logistik so nicht. Also entweder ist ein Projekt rentabel, ist attraktiv, man zieht es durch oder ist halt auch nicht und dann wird es halt frühzeitig gestoppt. Ja. Das macht mir schon sehr viel Spaß.
Ja, schön, dass wir dich bei uns haben.
Ich meine, man sieht es ja auch oder hat es ja auch gerade im letzten Jahr gesehen. Die Logistikbranche ist eine der wenigen Branchen, die trotz Corona-Krise boomt. Sicherlich gibt es da auch leichte Unterschiede. Also wenn man nicht gerade ein E-Commerce-Unternehmen ist, sondern was auch immer, irgendwo Einzelhandel oder sowas oder Gastronomie, da ging wahrscheinlich auch die Logistik ein bisschen runter. Aber da hast du schon recht, ist schon sehr spannend. Eine abschließende Frage habe ich noch. Du hast ein bisschen was erzählt, was ihr mit eurem Paketboxen alles anbietet an Dienstleistungen. Es gibt diesen Paketkasten und so weiter. Was bringt die Zukunft noch? Also gibt es, wo geht für euch noch so sozusagen die Reise hin? Was könnt ihr euch noch vorstellen? Also kannst du da vielleicht so aus dem Nähkästchen plaudern, ohne dass du jetzt irgendwelche Geheimnisse preisgibst oder so? Kannst du auch gerne machen, aber was steht an so in der nächsten Zeit?
Ja, also wir haben ja einige Piloten laufen, ihr habt das schon genannt mit DM, das ist die Hamburg-Box mit der Deutschen Bahn der Hochbahn. Da geht es natürlich darum, die richtigen Schlussfolgerungen rauszuziehen und zu schauen, wie kann man dieses System tatsächlich im Markt großflächig skalieren. Da sind wir jetzt noch nicht, das wird in den nächsten 1-2 Jahren kommen. Da ist aber die Frage, wer ist der richtige Partner? Wir probieren ja auch einiges aus, ja, also ob das nun Infrastrukturanbieter sind, ich nenne es jetzt mal wie die Deutsche Bahn zum Beispiel, auch die Hochbahn, Händler wie DM, wir haben ja auch mit Wirt eine Kooperation, oder sind es ganz andere? Im Ausland passiert ja auch gerade sehr viel. Das wird spannend zu sehen, auch wer sich dann vielleicht auch in den deutschen Markt zusammen mit uns traut. Das Thema, was wir noch gar nicht angeschnitten haben, ist das Thema Mehrfamilienhaus. Das ist eigentlich das spannendste Segment, wo dann zum Beispiel ein größeres Mehrfamilienhaus oder auch mehrere, also eine sogenannte Quartierslösung, sich eine Station teilen. Auch dort hat man ja sehr schnell mal, wenn das viele Mieterparteien sind, eine Station mit 100, 150 Fächern. Die sind aber dann nicht öffentlich, sondern tatsächlich nur für die Mieter dieses Hauses oder dieser Anlage. Davon gibt es in Deutschland in unserem System schon an die 600, okay, womit wir sehr stark im Markt sind, was man natürlich nicht so wahrnimmt, weil natürlich dann eher so, wie man im Englischen schön sagt, Residential Housing sind. Die fallen einem nicht so auf. Aber das ist, glaube ich, etwas, was unglaublich boomt und auch weiter boomen wird, wo wir auch im Ausland sehen, auch in Frankreich, dass es dort sehr stark ist, weil das Geschäftsmodell leichter ist. Der Hauseigentümer kauft es und legt es über die Nebenkosten halt auf die Mieter ein wenig um, ja, und macht die Immobilie damit attraktiver. Wenn man sich anguckt, wenn wir jetzt schon mal mit einem großen Händler sprechen, das ist immer die Frage, wer übernimmt wann welche Kosten, wie ist das Geschäftsmodell, wie ist die Rollenverteilung. Das muss jedes Mal wieder neu besprochen werden. Und im Bereich Mehrfamilienhaus ist das sehr, sehr viel einfacher und da sind wir schon sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube, da geht stark die Reise hin. Unspannend wird auch irgendwann sein, kennt ihr auch noch die Paketstation mit den Displays. Irgendwann wird es keine Displays mehr geben, sondern man wird das alles per Bluetooth machen, sowohl der Zusteller wie auch der Paketempfänger, weil wir alle im Handy eh schon Bluetooth haben. Das ist nur eine Frage, wann es beim Paketdienstleister auch großflächig eingeführt wird. Das wird noch 1, 2, 3 Jahre dauern. Dann wird auch eine völlig kontaktlose Zustellung sein. Da tippt man auch nicht mehr auf dem Display rum, was natürlich auch heute in heutigen Zeiten auch natürlich eine Frage ist mit Hygiene. Und es macht es natürlich auch etwas schwieriger mit Bluetooth wird sehr, sehr leicht sein. Und ich glaube schon, dass in Deutschland ein Markt ist, wo man noch einige tausend Stationen aufstellen kann. Und wenn man das in einem offenen System macht, indem man viele sich beteiligen lässt und das für auch die Paketempfänger oder für die privaten Paketkunden noch attraktiver macht, das zu nutzen, ich glaube, dann haben wir ein schönes System, was vielen Marktteilnehmern hoffentlich Spaß machen wird.
Ja, ja, glaube ich auch. Ja, also sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Einblicke und deine Ausführungen zu den Paketboxen und überhaupt auch zu dem Prozess. Und ich glaube auch, also gerade der Bereich der letzten Meile boomt oder überhaupt, also Innovation oder die letzte Meile, sage ich mal, neu denken und neu gestalten, boomt nach wie vor extrem. Es gibt da sehr viele Lösungsanbieter. Und da seid ihr halt einer, sicherlich einer von vielen, aber ich glaube auch eben gerade mit, wie du es schon sagtest, mit DPD und Hermes im Gepäck und GLS nicht zu vergessen, habt ihr da auch, glaube ich, ganz gut, seid ihr da auch extrem gut aufgestellt und ist nur zu wünschen, wie wir schon vorhin sagten, dass die Systeme noch offener werden, dass sich vielleicht auch der große gelbe Riese öffnet und vielleicht auch mittlerweile muss man ja sagen, ich weiß gar nicht, was für ein Riese das ist, der Riese mit dem großen A, dass der sich auch noch damit öffnet und so, um halt da die weitere Nutzungsmöglichkeiten dann zu haben, auch die gerade die Nutzungsmöglichkeiten, die du angesprochen hast. Und ich glaube, das ist eine super Brücke eben auch ist zwischen dem Onlinehandel und dem Einzelhandel, um beides in einem guten und ausgewogenen Verhältnis nutzen zu können. Ja, also wie gesagt, vielen Dank dafür nochmal, Gunnar, für deine Einblicke. Und insofern würde ich sagen, schließen wir das hiermit ab. Und wenn irgendwelche Fragen von unseren Zuhörern sind, nur zu, wir leiten das dann gerne an dich weiter.
Herzlich gern, würde ich mich sehr darüber freuen.
Prima, vielen Dank, Gunnar. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch.
Ja, bis dann.
Tschüss.